Ihr Domradio ist hier. 5 Jahre ist das jetzt alles schon her. Der erste Corona-Fall weltweit, der erste in Deutschland, der erste Lockdown. Im Frühjahr 2020, da brach sich die Pandemie Bahn und bestimmte 3 Jahre lang nicht nur das Leben der Leute, sondern natürlich auch die politischen und gesellschaftlichen Debatten. Und natürlich auch die Kirche. Ein halbes Jahrzehnt nach dem Beginn dieser Ausnahmezeit sprechen wir mit der Lüdinghauser Franziskanerin Schwester Katharina Klüthmann. Sie ist nicht nur Ordensfrau, sondern auch promovierte Psychologin. Schönen guten Tag, Schwester Katharina.
Guten Tag.
Hat sich Ihr eigener Blick auf die Welt durch Corona verändert?
Ja, ich glaube schon, dass er sich verändert hat, weil es für mich das erste Mal war, dass ich eine Krise dieses Ausmaßes erlebt habe, die kollektiv war. Also ich vergleiche das für mich damit, dass ich einmal auf einer Intensivstation wach geworden bin und nicht wusste, warum ich dort war. Und da habe ich für mich individuell gemerkt, oh, die Welt ist gar nicht so sicher und so unter Kontrolle, wie du immer gedacht hast. Und da haben wir das jetzt, glaube ich, kollektiv erlebt. Oh, die Welt ist nicht so unter unserer Kontrolle, wie wir gedacht haben.
Wie stark hat Corona denn Ihr Leben und das Ihrer Mitschwestern geprägt?
Also die Schwestern, die gearbeitet haben, wurden sehr stark aus dem normalen Rhythmus geworfen, wie alle anderen eben auch, die gearbeitet haben zu diesem Zeitpunkt. Die alten Schwestern wurden vor allen Dingen sehr stark isoliert. Aber da sie in Gemeinschaft lebten und in Gemeinschaft ganz vieles noch weitermachen konnten, war da die Veränderung, glaube ich, verglichen mit Menschen, die alleine gelebt haben, viel, viel geringer.
Sie haben es ja schon angesprochen, in vielen Ordensgemeinschaften in Deutschland leben vor allem ältere und auch ja richtig alte Menschen, also besonders vulnerable Personen in der Pandemie. Unterm Strich, wie haben die Orden diese Herausforderung gestemmt?
Wir sind sehr, sehr vorsichtig gewesen, die meisten, aber wir sind eben auch sehr viele unterschiedliche Gemeinschaften. Manche waren vorsichtiger, andere weniger vorsichtig. Wir haben viel diskutiert, was wollen wir wie leben? Und insgesamt würde ich sagen, sind wir da relativ gut durchgekommen, eben weil wir nicht alleine waren. Was sicher für die Frauen schwierig war, war, dass eben sie nicht miteinander Eucharistie feiern konnten. Und das ist ein großes Thema. Und das hat, glaube ich, auch noch viele Fragen nach oben gespült von, was wollen wir es, wie könnten wir es anders machen? Wie gehen wir damit um? Eine ähnliche Frage wie bei Corona. Wie gehen wir damit um, wenn wir nicht dürfen, was wir wollen?
Haben Sie da Ansätze gefunden?
Ich glaube, auch da sind die Antwortansätze sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Manche haben halt gesagt, Messe auch ist eigentlich gar nicht so wichtig. Oh, wir entdecken neue Formen. Es sind viele, viele neue Gottesdienstformen auch entstanden in dieser Zeit. Manche haben getrickst, wie sie doch einen Priester ins Haus kriegen. Manche haben ganz neue Dinge erlebt. Manche haben ganz neue Dinge ausprobiert mit digitalen Medien. Ja, da hat es alles Mögliche gegeben.
Wenn Sie jetzt nochmal an sich selbst denken, inwieweit konnten Sie in der Zeit der Pandemie Ihren Aufgaben gerecht werden?
Ich habe am Anfang gedacht, oh, alle Vorträge fallen aus. Alle Konferenzen fallen aus. Ich kriege jetzt bestimmt Langeweile. Und dann kam ganz schnell die digitale Schleife und ich hatte den Eindruck, dass ich sehr, sehr viel von dem, was ich sonst hätte tun müssen, dann eben auf digitale Weise getan habe, dass mal ein paar Sachen sind ausgefallen. Aber dafür gab es auch neue Dinge, die sein mussten. Ganz schwierig war für mich, wie für alle anderen, die über eine Landesgrenze mussten, dass ich in den Niederlanden bei meinen Schwestern arbeite. Und das war am Anfang echt kompliziert.
Die Kirchen sind im Nachhinein ja viel kritisiert worden. Sie hätten sich sklavisch an die Anti-Corona-Maßnahmen der Politik gehalten und dadurch Menschen im Stich gelassen. Wie sehen Sie das?
Ich frage mich dann immer, wer die Kirche ist oder die Kirchen sind. Ich glaube, auch da ist das Bild extrem differenziert. Ich habe Menschen gesehen, die jetzt erst richtig aufgedreht haben und seelsorgliche Angebote gemacht haben. Ich habe wunderbare Streaming-Gottesdienste gesehen, auch in anderen Formen, also nicht einfach eine Messe abfilmen. Ich habe unglaublich viel christliches Engagement gesehen bei Menschen, die niemals sagen würden, dass sie Christen sind. Ich war froh, dass ich da nicht in der Leitung war, sondern nur in der Leitung meiner kleinen Gemeinschaft, um da Dinge entscheiden zu müssen. Und so im Nachhinein kann man natürlich sagen, das hätte man anders machen müssen, aber es ist natürlich auch ein bisschen müßig.
Ein Fehler war sicher, dass Schwerstkranke und Sterbende isoliert waren, teilweise wirklich gar keinen Besuch empfangen durften. Hätten die Kirchen da mehr gegenhalten sollen und müssen?
Auch da ist es eine Frage, wie die Leitungen das gemacht haben, ob die Kirchen daher mehr hätten gegenhalten müssen. Mein Vater ist an Corona gestorben auf einer Intensivstation. Ich bin stundenlang da gewesen. Wir hatten eine Krankensalbung. Es war ein christliches Haus wo ein muslimischer Pfleger sich um die Krankensalbung gekümmert hat, dass die stattfinden konnte. Es gab das und es gab jenes. Also es gab da sehr unterschiedliche Erfahrungen, glaube ich, und auch sehr mutige Menschen. Und wir haben, glaube ich, nochmal neu entdeckt, wie wichtig das Gewissen ist, wo ich sage, hier muss ich jetzt auch mal einem Gesetz oder einer Anordnung widersprechen.
In der Corona-Zeit, da hat sich ja unter dem Label der Querdenker eine ja doch ziemlich merkwürdige Allianz Unzufriedener gebildet. Sehen Sie die aktuelle tiefe Spaltung der Gesellschaft auch als eine direkte Folge daraus?
Ich finde das eine sehr schwierige Frage und ich frage mich, ob die Querdenker wirklich, ob Corona da der Grund war oder ob das der Anlass war, der Spaltungen nach oben gespült hat, in der Gesellschaft und in der Kirche. Ich finde es wichtig, dass wir die Spaltungen sehen, aber wir dürfen sie auch nicht herbeireden. Ich erlebe eben auch ganz, ganz viele Menschen, die sich sehr mühen, dass es zusammenbleibt. Ich frage mich, wie sehr wir verlernt haben, auch eigenverantwortlich Dinge zu tun und nicht einfach immer nur nach oben zu schielen, sondern zu sagen, ich sehe hier, das muss sein und das tue ich. Und dafür muss ich mich auch nicht groß abgrenzen. Also wenn ich jetzt entscheide, ich lasse mich nicht impfen, was ich nicht getan habe, aber wenn das jemand entscheidet, ja, dann lässt er sich eben nicht impfen. Also muss das gleich eine politische Aussage werden, eine Spaltung. Und wie direkt da die Verbindungen von damals zu heute sind, das finde ich wirklich ganz schwer zu sehen. Da müsste man vielleicht mal einen Soziologen fragen oder eine Soziologin.
Was sehen Sie persönlich als wichtigste Lehre aus dieser Corona-Zeit?
Also ich für mich habe gelernt, dass weniger mehr sein kann. Das ist gut, nicht eins nach dem anderen zu machen, sondern zwischendurch auch mal Pause zu machen, mal zu reflektieren, was sehr die Kreativität fördert. Ich habe für mich sehr viel nachgedacht, auch gerade im kirchlichen Bereich, darüber, welche Formen brauche ich, welche Formen habe ich gern und wo kann ich auch in ganz anderen Formen Begegnung haben. Und zwar Begegnung mit anderen Menschen, aber eben auch Begegnung mit Gott. Also muss es unbedingt die Messe sein. Die ist mir sehr, sehr wichtig, aber muss sie es unbedingt sein? Und wenn die Zusage gilt, Gott ist in der Messe, im Abendmahl, in der Eucharistie gegenwärtig, heißt es ja nicht, dass er anderswo nicht ist. Das war jetzt eher fromm, aber so ganz praktisch. Videokonferenzen, Zoom-Konferenzen, all diese Dinge, wie sie dann auch heißen, haben mein Leben sehr verändert, weil wir dadurch auch entdeckt haben, nicht nur, dass wir ganz viel Fahrzeiten sparen können, sondern auch, dass wir internationale Konferenzen machen können, wo wir da früher überhaupt nicht auf die Idee gekommen wären, weil wir für einen zweistündigen Vortrag natürlich nicht mal eben nach Südafrika fahren.
Inwieweit hat in Ihren Augen die deutsche Gesellschaft die Pandemie verarbeitet und was bliebe da womöglich dringend zu tun?
Oh, ich bin gerade sehr zwiegespalten, ob man da einen Aufarbeitungsprozess gehen sollte, müsste, weil ich glaube, dass Schuldzuweisungen echt nicht hilfreich sind. Ich würde im Moment eher darauf setzen, zu fördern, was zusammenhält. Und ich schätze das sehr, wenn auch Politiker das gerade tun, zu sagen, lasst uns zusammen mit den richtigen Parteien, also nicht mit den Radikalen. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir versuchen, Ängste von Menschen besser zu verstehen, ernst zu nehmen, damit sie nicht ins Kraut schießen, damit man da vernünftig mit umgehen kann. Eigene Initiativen zu fördern und nicht immer nur nach oben zu gucken, finde ich ganz, ganz wichtig. Und als Kirchen unseren Schatz nicht zu vergraben. Wir haben tolle Angebote, wir haben tolle Möglichkeiten durch unser geistliches Leben. Und so das Letzte. Ich glaube, wir sitzen gerade kirchlich und gesellschaftlich in einem Paradigmenwechsel. Also total andere Denke beginnt da gerade. Und da treffen gerade die aufeinander, die das Alte noch wollen und die, die das Neue schon wollen. Und das ist immer, immer in der Geschichte ruckelig gewesen. Und das ein bisschen gelassener zu sehen, das fände ich echt eine Chance.
Schwester Katharina Klüthmann, Lüdinghauser, Franziskanerin und Psychologin. Gut 5 Jahre nach Beginn der Pandemie haben wir uns hier an einem kleinen Fazit der Corona-Zeit versucht und dafür bedanke ich mich.
Gerne.